Wichtiges Gott dir vor die Füße legt, du aber sagst, damit bin ich überfordert. Dich Gott zur Verfügung zu stellen, kommt dir vielleicht auch zu groß vor, so wie ein 6XL-Shirt. Wir lesen einmal, wie es weitergeht und kommen heute Nachmittag ins dritte Kapitel des Buches Exodus, des zweiten Buches Mose. Ich lese uns die ersten 5 Verse vor. Mose aber, plötzlich ist er erwachsen, ja, Mose hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch, und er sah, dass der Busch in Feuer brannte, jedoch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihm aus dem Busch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Im Leben von Mose ging es auf und ab. Mose hat extreme Höhen erlebt, aber er musste auch durch extreme Tiefen durch, schon alleine im zweiten Kapitel. Er wurde als Kind von Sklaven geboren. Wenn es nach dem Willen der ägyptischen Machthaber gegangen wäre, hätte er die erste Woche schon nicht überlebt. Aber er wurde von einer Königstochter gerettet, er wurde als Prinz erzogen, kam an den Hof des Herrschers der größten Weltmacht damals in der Antike. Und als er einen Aufseher erschlagen hatte, akzeptieren weder seine Landleute das noch seine Adoptiveltern. Er flieht und findet sich hier nun in der Wüste wieder bei dem stammesverwandten Volk der Midianiter. Fassen wir ein wenig zusammen, wie geht die Geschichte von Mose weiter. Im Exil hat Mose seine Frau kennengelernt. Er ist Vater eines Sohnes geworden und Oberschäfer seines Schwiegervaters. Familienvater zu sein, Kleintierunternehmer zu sein, vielen reicht das. Wenn ich das erreicht habe, ich habe den Partner für mein Leben gefunden, habe ein Haus und habe einen Beruf, der mich ausfüllt, der auch die Kasse zumindest so füllt, dass man ein gutes Leben führen kann, dann sind die meisten zufrieden. Aber wir reden ja von Mose. Für einen Hauptdarsteller der Bibel scheint das ein bisschen zu dünn zu sein, oder? Das Hemd ist ja viel zu eng. Der ist doch als Mose unterqualifiziert. Ist Mose nicht zu höherem berufen? Die Geschichte, die so spannend anfing, ist gewöhnlich geworden, fast langweilig geworden. Da geht er morgens raus mit seinen Schafen, kommt abends wieder nach Hause, am nächsten Morgen wieder raus und geht wieder nach Hause, hin und her. So manches Leben kommt einem vor wie ein Kanarienvogel, der von einer zur anderen Stange hüpft, hüpf, 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 hin und her. Du gehst raus und gehst wieder nach Hause, wieder raus und nach Hause. Gut, es ist mal ein Wochenende dazwischen. Aber das Leben von viel ist so eintönig, so normal. Hier fragt man sich doch, warum hatte Mose die Erziehung am Hof des Pharao genossen, wenn er jetzt mit seinen vierbeinigen Kumpels durch die Gegend zieht? Warum hatte Gott ihn vorbereitet? Haben doch heute Morgen gesagt, er war schön und Gott sah, dass es gut war. Hatte Gott sich nicht in ihm jemanden bereitet, den er gebrauchen wollte, sein Volk zu befreien? Mose soll gefälligst Verantwortung tragen und nicht nur verirrte Lämmer. Mose hatte mit Gewalt eine Revolution anzetteln wollen. Ja, er war schon ein mutiger, ein entschlossener Mann. Er hat die Not gesehen, die Notwendigkeit, etwas zu unternehmen. Aber was ist nun hier aus seinem Traum geworden, sein Volk aus der Sklaverei zu befreien? Er hatte ja wirklich Gewalt angewendet. Mit Gewalt im wahrsten Sinne des Wortes wollte er das Volk Gottes schützen und unterstützen und hat sich gegen die Ägypter aufgelehnt. Inzwischen scheint dieser visionäre, junge, starke Mann aus Kapitel 2 von Gott und von der Welt vergessen zu sein. Ich habe getötet. Das war's. Gott hat mich aus seinem Speicher gelöscht, so wie deine Datei. Weg. Nicht mehr zu gebrauchen. Nicht mehr wiederzufinden. So mag es in Mose vorgegangen sein. Jetzt hüte ich diese dämlichen Schafe, bis mich irgendwann hier draußen der Blitz trifft. Und das war mein Leben. Ich war zu höheren Berufen, doch leider waren zu hoch die Stufen. Und dann vergehen 40 Jahre. Das ist eine lange Zeit. In so einer langen Zeit erwartet man nichts mehr groß vom Leben. Und gerade da, wo er nichts mehr erwartet, holt Gott ihn plötzlich aus der Versenkung und zerrt ihn wieder zurück auf die Weltbühne. Der Tag beginnt wie jeder andere, auf den Frühstück, Tschüss zur Frau sagen, dann marschiert er los. Sein Job im Betrieb des Schwiegervaters führt ihn immer wieder auf Reisen, also reisender Geschäftsmann sozusagen. Bald kennt er jeden Winkel in Midian. Deshalb treibt er seine Herde diesmal bis tief in die Halbinsel Sinai hinein, eigentlich aus Versehen, denn außer dornigem Gestrüpp wächst da nicht sehr viel. Dann einen Berg, Horeb nennen ihn die einen, Sinai die anderen, da sieht er plötzlich, dass aus einem Dornbusch Flammen aufsteigen, ohne dass dieser Busch verbrennt. Dass da mal so ein Busch in der Hitze brennt, können wir uns nach so einem Sommer auch gut vorstellen. Das war nichts besonders Außergewöhnliches, aber er verbrannte nicht. Seltsam. Gibt es sowas? Und dann geht Mose kopfschüttelnd auf diese rätselhafte Erscheinung zu. Ist das flammendes Erdgas? Ist das kaltes Feuer? Fragt er sich eingedenk des Physikunterrichtes bei den Orisis-Priestern. Er hat ja da eine gute Bildung auch in dieser Metropole in Ägypten genossen. Also er fragt sich kurz, was ist hier im Busch? Vielleicht kommt das Sprichwort daher oder diese. Und während er so grübelt, hört er aus dem Feuer heraus die Stimme Gottes. Damit hat er absolut nicht gerechnet. Er war ja nicht auf der Suche nach Gott. Er war auf der Suche nach Grünfutter für seine Tiere. Ein Busch, der brennt, ohne zu verbrennen, das ist anfangs für ihn eine merkwürdige Kuriosität am Wegesrand. Nicht mehr. Genauso wie heute viele die Kirche oder die Gemeinde Gottes, die Gemeinde Jesu für nichts halten als eine Merkwürdigkeit am Wegesrand der Geschichte. Da schaut man vielleicht mal rein aus Neugierde, verlaufen sich ja ab und zu doch immer noch mal Leute in eine Kirche oder in einen Gottesdienst, in eine eurer Gemeinden. Und manche tun das aus Neugierde, mal sehen, was das ist. Was die da so machen, etwas, das stirbt, ohne auszusterben. Merkwürdig, das ist doch von gestern. Und frag mal Leute in Berlin auf der Straße oder in anderen Großstädten. Also der Glaube an Jesus, an dieses alte Buch der Bibel, das ist doch wirklich etwas, was wir heute in unserer zivilisierten Zeit und Gesellschaft nicht mehr brauchen können. Aber was ist das, dass es da Gemeinden gibt, die sagen, die sind 10, 15 oder was, 52 Jahre alt, also immer noch eine relativ überschaubare Geschichte haben, dass da immer wieder was Neues aufkeimt. Also dass es neue Triebe an diesem doch eigentlich totgeglaubten Baum der Kirche Jesu ist. Theoretisch müsste die Kirche schon lange tot sein, aber in der Praxis ist sie einfach nicht tot zu kriegen. Ganz im Gegenteil, statt an Altersschwäche zu sterben, wird die alte mancherorts immer attraktiver. Da kommen junge Leute hin und wenn man hier so den Durchschnitt betrachtet, würde ich sagen, absolut der Freude. Mancher Pfarrer würde davon träumen, dass ein so guter Altersdurchschnitt hier ist, jung und alt zusammen, eine solche Konferenz oder so einen Bibeltag erleben. Ich habe von einer Frau gelesen, die zu einem Gottesdienst eingeladen worden ist, war nicht mehr die Jüngste, hat sie abgelehnt mit den Worten, ach Kirche, danke, das ist doch nur was für junge Leute. Früher hat man das mal anders gehört, gell? Aber jo, wenn ich so an unseren Satt denke oder so, wo teilweise 800 Jugendliche in der Vor-Streaming-Zeit zusammenkamen und da saßen und mitgeschrieben haben, vorne kamen, Fragen gestellt haben, im Glauben Fortschritte machen wollten. Wenn man dann sowas von außen beobachtet, könnte man meinen, Glaube sei nur was für junge Leute. Ja, ist es, aber nicht nur, sondern für alle. Also viele fragen, warum ist die Kirche immer noch da? Und die Antwort ist, weil Jesus lebt, deshalb stirbt die Kirche nicht. Klare, eindeutige Antwort. Jesus lebt, davon sind wir überzeugt, ist der Herr der Gemeinde und es ist ein Organismus, er ist das Haupt und er sorgt für Belebung in seinen Reihen unter seinen Leuten. Mose ist inzwischen etwa 80 Jahre alt und er ist neugierig. Mit 80 sind seine Sinne noch hellwach. Viele von uns sind viel jünger, ich jedenfalls, ich habe zwar nicht verraten, wie alt ich bin, aber das kann ich schon sagen. Aber manchmal sind wir sehr viel trübsinniger und sind trübe Aufsichten, wenn du und ich, wenn wir nicht ab und zu mal unsere Alltagsroutine unterbrechen, um den Werken Gottes unsere Aufmerksamkeit zu schenken, um offen zu sein für etwas Neues, das Gott uns eben vor die Füße legt. Gestern vor einer Woche, nee, vorgestern am Samstag vor einer Woche, war ich in Osterholz-Scharbeck, das ist etwas nördlich von Bremen, könnt ihr nicht wissen, weit weg. Da war ich eingeladen zu einem Männertag und am Anfang sollten sich die Männer, die da 24 Männer waren zusammen und an jedem Tisch saßen mindestens zwei, die keinen Gemeindehintergrund hatten. Die sollten sich alle mal vorstellen, also die internen und die externen. Und einer stand auf, 81 Jahre alt, Egon, und sagte, ich bin auf der Suche. Und das hat mich schon mal gefreut. Dann hatte ich an dem Vormittag anderthalb Stunden Zeit, das Evangelium zu entfalten. Dann haben wir zusammen Mittag gegessen, dann haben wir eine Torffahrt gemacht, wie heißt das, Torfkahnfahrt, also wird Torf angebaut und da gibt es dann noch so Kanäle und da kann man da mit diesen alten Kähnen, wo das früher mit gefördert wurde oder gewonnen wurde, transportiert wurde, so eine Fahrt machen. Wir hatten also eine gute, intensive Gemeinschaft, wie ihr das von euren Freizeiten erzählt habt, da kann man miteinander reden und ich merkte, der Egon ist wirklich nachdenklich. Und als wir dann von unserer Fahrt zurückkamen, beim Kaffee zusammensaßen, da habe ich ihn nochmal angesprochen, Egon, du hast gesagt, ich bin auf der Suche, wie weit bist du heute gekommen? Habe ihm nochmal gesagt, was wichtig ist, wenn wir auf der Suche nach Gott sind. Wer sucht, der wird finden, habe ich gesagt. Und Jesus lässt sich finden, auch von dir. Ich habe gesagt, es gibt eigentlich drei Möglichkeiten. Entweder sagst du, ja, ich bin mit dieser Frage gekommen, aber das ist eure Sache, die Sache mit Jesus, aber mein Ding ist es nicht. Nein, danke. Zweite Möglichkeit ist, du sagst, ich brauche noch ein bisschen Zeit. Ich muss mir das alles mal noch überlegen. Und die dritte Möglichkeit, habe ich gesagt, du machst es heute fest und du sagst, worauf soll ich warten? Und dann nahm er meinen zweiten Finger hier und hat gesagt, weißt du, von wegen, ich brauche noch ein bisschen Zeit, ich habe nicht mehr viel Zeit. Aber ich habe gesagt, das ist eine realistische Einschätzung, habe ich von solchen Senioren selten gehört. Die meisten hast den Eindruck, die haben noch ewig Zeit und meinen, das ist eine Entscheidung, die kann ich irgendwann mal treffen, kurz bevor ich die Augen für immer zumache. Aber weißt du denn, wann das ist? Und wer weiß denn, dass er mit jenseits von 85 noch so klar denken kann, dass er so eine wesentliche Entscheidung treffen kann? Ich habe nicht mehr viel Zeit. Und dann haben wir zusammen gebetet und Egon hat sein Leben Jesus anvertraut. Einer mit über 80, der Jahrzehnte auf einem anderen Weg unterwegs war, umgeschwenkt ist. Und am nächsten Morgen, dann am Sonntag, war er im Gottesdienst dabei. Man sah ihm richtig an, wie erleichtert und froh er war, um seine Sünde los zu sein und den Heiland Jesus Christus endlich kennengelernt zu haben. Mose eben auch in diesem Alter, auch er hellwach, er ist irgendwie auf der Suche und fragt sich, was passiert hier. Ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung sehen. Wäre Mose hier vorbeigelaufen, hätte er vermutlich den Rest seines Lebens in der Wüste verbracht. Wörtlich sagt Mose hier, ich will von meinem Weg abbiegen. Ich will von meinem Weg, den ich gegangen bin, will ich abbiegen. Verlässt den eigentlich vorgesehenen und eingetrampelten Weg, den er immer gegangen ist. Vielleicht ist er diesmal ein bisschen weitergegangen, aber nun ändert er sein Ziel, um etwas Neues kennenzulernen. Und so bekommt Mose seine eigentliche Lebensaufgabe, und zwar eine in Übergröße. Ich weiß nicht, wie lange du schon auf so einem Neben- oder Abstellgleis gefahren bist, ohne ein erkennbares Ziel. Es ist gut, dass du heute diesen Abstecher gemacht hast oder vielleicht andere Abstecher, dass du zum Glauben gekommen bist. Ich weiß, dass viele von euch jetzt nicht von den Eltern, Groß- und Urgroßeltern her zum Glauben gekommen sind. Wie gut, dass du dieses neue Ziel vor Augen hast, auf das wir als Gotteskinder gemeinsam zusteuern dürfen. Vielleicht hast du auch bisher versucht, wie Mose, deinen Eigenwillen durchzusetzen. Moses Berufung zeigt, dass die Fehler der Vergangenheit, selbst ein Tötungsdelikt, der hat einen umgebracht, das ist keine Kleinigkeit. Dass selbst solche Sünden einen nicht unbedingt lebenslang untauglich für Gott machen. Wenn du bisher gedacht hast, ich bin deswegen nicht geeignet, um in Gottes Reich mitzuarbeiten, weil dies oder jenes in meiner Vergangenheit vorgefallen ist und weil ich mich so zugrunde schäme, dass ich ja froh bin, dass ich überhaupt mich irgendwie dazugehörig fühlen darf, dann irrst du dich, egal was gewesen ist. Wenn wir unsere Sünden bekennen, er ist treu und gerecht und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit und macht uns fähig, seine Diener zu sein. Deswegen komm zur Hauptstrecke, zur Hauptsache, nämlich zum Glauben. Jesus hat die Weiche gestellt, diese wesentliche Weiche auf einen neuen Weg. Folg ihm nach und du merkst, dass es auch für dich ein neues, lohnenswertes Leben gibt. Da rief Gott ihm mitten aus dem Dornbusch zu und sprach: Mose, Mose. Mose bleibt wie angewurzelt stehen, er ist weit weg von zu Hause in der Einsamkeit am Berg Sinai und da ruft plötzlich jemand seinen Namen. Mose erschrickt, da ist irgendwo jemand hier, der mich kennt. Hat er ja nur gar nicht mit gerechnet, dass er angesprochen wird. So ist es manchem gegangen, der zu so einem Gottesdienst gekommen ist, sich unter die Kanzel einer Predigt gesetzt hat, da sitzt du einsam irgendwo in einer anonymen Masse und auf einmal fühlst du dich angesprochen. Da merkst du plötzlich, hier geht es nicht um Religion, da geht es nicht irgendwie um ein Programm, das abgespult wird, sondern hier geht es um mich. Die Leute um mich herum kennen mich zwar nicht, der Prediger kennt mich erst recht nicht, der kommt da irgendwo aus dem Ausland. Aber irgendwie hast du den Eindruck, Gott kennt mich und Gott spricht mich an. Ja, Gott kennt deine Vergangenheit, er kennt deine jetzige Situation und er kennt sogar deine Zukunft. Er weiß, was er mit dir vorhat, er kennt dich, er liebt dich und er ruft dich. Mose, Mose, er antwortete, hier bin ich. Und das ist genau die Antwort, die Gott von dir erwartet. Egal wie es in deinem Leben aussieht, egal was oder wen du wie Mose auf dem Gewissen hast. Vielleicht sind es keine echten Leichen, aber du hast Menschen so sehr enttäuscht und du hast die Verhältnisse, aus denen du stammst, mit beigetragen zu entzweien, egal was gewesen ist. Egal in welche Wüste oder in welches wüste Leben du abgesackt bist, heute ruft er dich. Ich weiß nicht, zum wievielten Mal er dich heute ruft, das mag gar nicht das erste Mal sein. Was ich nicht weiß, ist, ob er dich heute vielleicht zum letzten Mal ruft. Komm, schließ dich mir an. Jesus lädt ein. Du sollst mein Jünger sein. Er ruft dich. Antworte ihm, hier bin ich. Sag ihm, ich bin ganz Ohr, ich stehe zur Verfügung. Ich bin bereit, hier bin ich. Auch darin ist Jesus uns das größte Vorbild. Der wusste sehr genau, was auf ihn zukommt. Alles andere als angenehm, einen Weg zum Kreuz zu gehen. Trotzdem sagt er, hier bin ich. Wir mussten herausgerissen werden aus dieser bösen Welt. So beginnt der Galaterbrief. Jesus musste nicht herausgerissen werden aus dem Himmel. Obwohl man eigentlich hätte meinen können, es ist genau umgekehrt. Wir wären froh, aus dieser sündigen Welt rausgenommen zu werden. Aber wir lieben diese Welt und die Sünde sehr wohl, geben wir es zu. Jesus wäre sicher liebend gerne im Himmel geblieben, in der Seligkeit, in der Gemeinschaft mit seinem Vater und den Engeln. Aber er kam freiwillig und sagte, hier bin ich, Vater, sende mich. Er hielt es im Himmel nicht auf, weil er kommen wollte in diese Welt, um dich und mich zu erretten. Und die Antwort, die wir nun auf das, was Jesus als Opfer für uns getan hat, er hat es vollbracht, ist, dass ich sage, hier bin ich. Also so kommen zwei zusammen, er, der Retter Jesus, der dir so nahe kam, dass du nur noch Ja sagen musst. So fängt Glaube an. Glaube heißt nicht alles, was mit Gott zusammenhängt, schon begriffen zu haben. Mose hatte keine Ahnung, was ihm bevorsteht. Er weiß nur, hier geht es um mich. Ich bin gemeint, mich ruft Gott und da meldet er sich. Hier bin ich, so wie sich Jonathan wohl gemeldet hat. Ich bin bereit zu gehen in ein Land, Durchschnitt minus 2 Grad, alles andere. Das ist ja viel bequemer, im schönen Oberbayern zu bleiben. Gell? Aber da ist ein junger Mann, und das möchte ich dir sagen, das bewundere ich, der bereit ist, sein Leben hier abzubrechen und zu gehen. Und diesem Auftrag geht hin. Ich will dich gebrauchen, nachzugehen. Und dann hört er weiter, tritt nicht näher heran. Zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Sich in fremden Häusern die Schuhe auszuziehen, war damals mehr, als dass man keinen Dreck ins Haus tragen wollte. Es bedeutete, ich erkenne an, dass ich hier Gast bin. Und dass jemand anderes Hausherr ist. Gott ist Hausherr dieser Welt. Wer von Gott berufen und beauftragt ist, der betritt heiliges Neuland, könnte man sagen. Und das kann man nur barfuß, in Ehrfurcht, demütig betreten, indem man ausdrückt, du bist der Herr. Von jetzt an hast du das Sagen. Ich bin hier allenfalls ein Gast. Und das hat was mit Ehrfurcht vor Gott zu tun. Vor der Gegenwart Gottes verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Das ist eine Nebenbemerkung, die sich aber deckt mit vielen anderen Stellen in der Bibel, die von dieser absoluten Herrlichkeit Gottes reden, die wir uns im Ansatz nicht vorstellen können in ihrer Realität. Die Respektlosigkeit und Kumpelhaftigkeit, mit der manche heute mit Gott rumspringen, zeigt, dass viele überhaupt keine Ahnung haben, wer Gott überhaupt ist. Schon das Gerede vom lieben Gott ist verdächtig. Mose erschrickt vor Gott. Wir finden Begegnung mit Gott meistens nicht zum Erschrecken, sondern wir finden es schön. Das war ein schöner Gottesdienst, sagen wir. Aber wenn so eine Veranstaltung wie hier nichts weiter ist als schön, wenn das ist, was du nachher zu Hause erzählst, was übrig bleibt an Erinnerungen, es war so schön, dann bin ich nicht damit zufrieden, dann ist das nicht genug. Ich wünsche, dass wir, mich eingeschlossen, ja, dass wir vor der Majestät Gottes erschrecken, erschüttert sind bei der Vorstellung der Ahnung, mit wem wir es zu tun haben, wenn wir von Gott reden. Dass wir wieder echte Gottesfurcht empfinden, dass wir auch im Gegensatz dazu unsere Sünden erkennen und uns dafür schämen, eine Sehnsucht bekommen nach Vergebung, nach Reinigung, nach Heiligung, nach einem ihm entsprechenden Leben. Vielleicht tut sich in Deutschland geistig in unseren Kirchengemeinden so wenig, weil wir überhaupt nicht mehr wissen, was Heiligung überhaupt ist. Unser Leben sich kaum unterscheidet von denen, die noch in der Welt leben und Jesus überhaupt nicht kennen. Dass doch unser oberflächliches Christsein aufhört, dass wir uns wirklich bekehren in 180 Grad Abkehr von dem Alten und in einer Neuausrichtung auf unseren Herrn. Also das, was wir machen, ist kein Happening, jetzt nicht ein schöner Abschluss, den wir heute Nachmittag hier noch vor uns haben, vielleicht seid ihr enttäuscht. Aber an so einem Montag wie heute begegnet uns Gott. Das passiert nicht nur in einem Gottesdienst. Bemerkenswert, oder? Dass Gott dem Mose gar nicht in einem Gottesdienst begegnet, nicht während einer Anbetungszeit, einer Worship Night oder so irgendwas, sondern Gott begegnet Mose bei der Arbeit, mitten in seinem Hirtenalltag, an einem einfachen Tag, an einem einfachen Ort lässt Gott Mose als Montagmorgengeschenk seine Gegenwart erleben. Also Gott guckt nicht auf den Kalender oder auf die Uhr und sagt, also es ist Sonntag 10 Uhr, jetzt will ich mal den Menschen begegnen in den verschiedenen Gottesdiensten. Bei Mose ist es heller Tag. Hiob berichtet von Begegnungen mit Gott in der Nacht. Mädchen, das bei uns im Sonntagabendtreff in Dillburg zum Glauben gekommen ist, hat mir geschrieben, ich habe an einem Abend diese Woche gemerkt, wie wichtig Gott ist und dass ich nur durch Beten mit ihm in Kontakt komme. Am Montag dachte ich, ich mache mal einen Tag, nur ich und Gott. Ich hätte es umgekehrt gesagt, sie schreibt, ich und Gott, gut. Und ich war im Dauergebet, habe viele Lieder aus dem Satt gehört und in einem Moment war es, als spräche Gott in mein Herz und meinte, das, was du machst, ist klasse. Und seitdem zweifle ich nicht mehr. Das passierte auch an einem Montag. Nimm das mit, die Gemeinschaft mit Gott, dass du morgen eine Zeit einräumst, wo du die Neuausrichtung vornimmst, vor diesen Gott kommst und dich von ihm neu heiligen zubereiten lässt für den Dienst für ihn. Gott stellt sich Mose vor mit den Worten, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Wir alle kennen Gott, vielleicht nicht alle von unseren Vätern. Nochmal, ich weiß, dass viele von euch nicht aus gläubigen Elternhäusern kommen, aber bevor wir glauben, lernen wir erstmal andere kennen, die glauben. Vielleicht hast du Väter und Mütter im Glauben, geistliche Väter und Mütter. Aber das Wissen vom Glauben anderer ist eben noch kein persönlicher Glaube. Wenn du dich jetzt einer Gruppe anschließt, einer Jugendgruppe, einer Gemeinde, heißt das ja noch nicht, dass du deswegen automatisch auch eine Beziehung, eine direkte Beziehung zu Jesus Christus hast, auch wenn man so den Glauben mehr oder weniger von anderen übernommen hat. Irgendwann muss der Moment kommen, wo wir kapieren, dieser Gott ist auch mein Gott. Irgendwann muss es Klick machen, dass aus dem Wissen, dass es Gott gibt, die Erkenntnis wird, dass er sich mit dir abgibt und dass er dein ganz persönlicher Gott sein will. Ich bin der Gott deines Vaters. Mose stammte von frommen Vorfahren ab. Auch der Hebräerbrief verrät uns, dass seine Eltern gläubig waren. Haben Sie ja heute Morgen auch schon kennengelernt. Hebräer 11, 23 betont das auch. Also die werden da auch für ihren Glauben, wie das in Hebräer 11 ja bei manchen Personen der Fall ist, als Vorbilder hingestellt. Er hatte als Mose also schon von Gott gehört. Aber es ist ein Riesenunterschied, ob einer von Gott gehört hat oder ob er ihm gehört. Das ist ein Unterschied, ob du sagst, ich weiß, dass es Gott gibt. Das weiß der Teufel auch. Oder ob du sagst, mein Herr und mein Gott. Das ist der Unterschied zwischen einem Christen und einem Nichtchristen. Zwischen errettet sein, Jesus zu kennen und verloren zu sein. Als Mose den Satz sagt, hier bin ich, da schließlich eröffnet Gott ihm seinen Plan. Und nun siehe, das Geschrei der Söhne Israel ist vor mich gekommen Und ich habe auch die Bedrängnis gesehen, mit der die Ägypter sie quälen. Nun aber geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Söhne Israel, aus Ägypten herausführst. Jetzt müsste für Mose doch eigentlich die Wüste blühen. Er müsste doch vor Freude seinen Hirtenstab in die Luft werfen. Endlich greifst du auf mich zurück. Wie lange habe ich auf diesen Moment gewartet? Ich bin der geborene Retter des Volkes. Hättest du früher drauf können. Los geht's, wo ist die Kalaschnikow oder irgendwelche Kampfhaubitzen oder was. Lass uns ziehen. So hätte er wahrscheinlich 40 Jahre zuvor reagiert. Da war er, dieser militante Mose, der Gewalt bereit war anzuwenden. Aber hier plötzlich nicht mehr. Diese 40 Jahre haben ihn schon verändert. Es war eine Schule der Wüste, durch die Mose erst einmal durch musste, um Demut zu lernen. Er, ja, ist in diesen 40 Jahren bescheiden geworden und antwortet: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Söhne Israel aus Ägypten herausführen sollte? Gott, wer bin ich schon? Ein Nichts. Ein Niemand. Nein, Mückenfurz im Monstershirt, das bin ich. Mose hat Bammel, dass die Geschichte vielleicht eine Nummer zu groß sein könnte. Schafe zu hüten, ganz okay, aber 2 Millionen Menschen anzuführen, so ein großes Shirt hat er noch nie gesehen. Aber gerade die Feststellung, dass er der Falsche sei, zeigt, dass er der Richtige ist. Gerade diese demütige Haltung qualifiziert ihn. Nur mit denen, die wissen, dass sie von sich aus nichts können, kann Gott etwas tun. Denn sonst kommen wir Gott ständig in die Quere mit unserer vermeintlichen Kraft, unseren Ideen. Seine Kraft soll wirken, seine Ideen sollen verwirklicht werden. Nichts habe ich zu bringen, alles, Herr, bist du, singen wir in einem alten Lied, Stern, auf den ich schaue. Vers 13 heißt es schließlich: Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Und sie mir sagen werden: Wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach: So sollst du zu den Israeliten sagen: Ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Nachdem Mose gefragt hat: Wer bist du? Fragt er jetzt, wer bist du? Erst einmal: Wer bin ich? Und jetzt: Wer bist du? Was ist dein Name? Und beide Fragen bewegen sowohl Mose als auch sind Inhalt der Bibel. Das sind eigentlich die beiden großen Themen, die das Wort Gottes behandeln. Wer wir als Menschen sind, wo wir herkommen, was unsere Identität ausmacht und wer Gott ist. Das sind die beiden großen Fragen. Drei seiner Eigenschaften hat Gott bereits mitgeteilt. In Vers 6 hat er gesagt: Ich bin der Gott deines Vaters. Das heißt ja, Gott hat schon früher mit Menschen gehandelt. Trösten, oder? Manche denken ja, mit mir fängt die Geschichte an. Ist ganz gut, eben solche Biografien von Robert Cleaver Chapman haben wir vorgestellt bekommen haben oder von Dwight L. Moody oder von anderen, von Glaubensmännern, von Hudson Taylor und so weiter zu lesen, Georg Müller, die im Glauben vorangegangen sind. Ja, Gott hat schon früher mit Menschen gehandelt. Das Zweite, was Gott über sich gesagt hat, ist Vers 7: Gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten, sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Das heißt doch, Gott schaut nicht weg. Er hat gesehen, wie sein Volk unter der sengenden Sonne Ägyptens literweise Schweiß vergossen hat im Angesicht seiner Feinde. Gott hat das Peitschenknallen der ägyptischen Aufseher gehört, die Schreie der Israeliten. Gott weiß Bescheid. Gott weiß Bescheid auch, was deine Not betrifft. Und das Dritte in Vers 8: Ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu erretten. Gott rettet. Er steigt vom Thron und er befreit sein Volk. So ist es in Jesus Christus geschehen. Und nun auf Moses Frage, was soll ich sagen, wenn sie nach deinem Namen fragen, da sagt Gott, nun, ich bin Jahwe. Also dieser Name, Martin hat darauf hingewiesen, der NEU etwa so genannt wird. Es ist hebräisch und das bedeutet, ich bin der Ich Bin oder der Ich Sein Werde, in welcher Zeitform auch immer. Gott ist der Seiende, der gewesen ist, der sein wird. Eine geheimnisvolle Antwort ist das. Sogar Gottes Name ist ein Rätsel. Wenn du rausfinden willst, Mose, wer ich bin, wenn du alles verstehen willst, vergiss es. Eher verstehst du deinen Physiklehrer. Kein Theologe hat bisher diese Aussage eindeutig deuten können. Und ich will es gar nicht erst versuchen, dir zu erklären, was steckt da genau dahinter. Mir reicht es, dass Gott überhaupt einen Namen hat. Das ist doch genug. Der Name Ich Bin, der Ich Bin, das ist ja keine philosophische Seinsaussage. Ich denke, also bin ich, so wie Descartes gesagt hat oder so. Wenn du es allein mit der Weisheit, mit deinem Nachdenken über sowas versuchen willst, wirst du nie rauskriegen, wer hinter diesem Namen steckt. Gott hat uns seinen Namen nicht etwa gesagt, damit wir darüber philosophieren oder irgendwelche theologischen Spekulationen anstellen. Er hat uns seinen Namen nicht verraten, dass wir über ihn reden, sondern dass wir mit ihm reden, dass wir ihn ansprechen können bei seinem Namen, dass wir beten können. Er hat einen Namen. Vielleicht sollten wir gar nicht so viel von Gott, sondern sehr wohl von Jahwe reden, auch wenn die Juden voller Ehrfurcht kaum getraut haben, diesen Namen auszusprechen und ihn auch nur unvollständig zu schreiben. Aber er hat sich so immerhin offenbart. Nun, wir leben nicht mehr in der Zeit des Alten Testamentes, wir sind keine Juden und keine Judenchristen. Ja, wahrscheinlich müssen wir gar nicht seinen hebräischen Namen benutzen, um ihn anzureden. Inzwischen zählt für uns ja der Name Jesus, der, von dem es heißt, und es ist in keinem anderen das Heil. Denn auch kein anderer Name unter den Himmeln ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Apostelgeschichte 4. Kein anderer Name als Jesus. Und weil Jesus lebt, leben auch wir. So sagt er selber in Johannes Kapitel 14. Weil Jesus lebt, lebt seine Gemeinde. Diese kleinen 7 Zeugnisse, die wir da vorhin auf der Karte von Oberbayern gesehen haben und viele andere mehr in der ganzen Welt. Das ist die Botschaft des Dornbusches, der brennt, aber nicht verbrennt. Jesus ist das Licht der Welt, das auffällig ist, wo die Leute zweimal hingucken müssen. Da, wo Gottes Wirklichkeit erahnbar, ja, dargestellt wird. Jesus, weil er die Flamme göttlichen Lebens ist, die nicht erlischt. Das Shirt ist groß, sehr groß. Und es ist kein Wunder, weil es ist nicht meins und es ist nicht deins, es ist Gottes. Wir müssen einfach nur sagen, hier bin ich, Herr. Hier bin ich, ich bin bereit. Die Aufgaben, die Gott verteilt, sind übergroß, ja. Sie gehen immer über das hinaus, was Menschen tun können, weil es geistliche Angelegenheiten sind. Damit sind wir in jedem Falle überfordert. Selbst wenn du Sonntagsschule in der allerkleinsten Gruppe machst, das ist eine hohe Verantwortung. Und eigentlich bist du nicht als Mensch qualifiziert, diesen Kleinen, wie Jesus sagt, das Wort Gottes zu sagen und Wegweiser zu sein. Alle diese Aufgaben sind zu groß. Warum? Naja, weil Gott in diesen Aufgaben begegnen möchte, er in Person, in seinem Werk und etwas zeigen möchte von seinem Wesen, seiner Stärke, seiner Fürsorge. Das kann er nur tun, wenn er sich offenbart. Aber wir dürfen daran teilhaben. Und ich frage dich abschließend, willst du das? Möchtest du Teilhaber an Gottes Unternehmen sein? Machst du mit? Stellst du dich zur Verfügung? Dann kannst du ihm das sagen, heute Nachmittag. Vielleicht indem du die Worte von Mose gebrauchst. Hier bin ich. Lasst uns so eine Zeit der Stille haben, wo ihr das Gott sagen könnt. Sprich ihn an mit Jesus. Herr Jesus, danke, dass du Menschen berufst bis heute, dass du mich gebrauchen willst. Ich hätte es mir bisher nicht vorstellen können. Aber es ist mir im Laufe des Tages das und das deutlich geworden. Ich weiß schon, es gibt um uns herum Arbeit. Und wenn du mich da einsetzen willst, dann zeig mir das. Und wenn es was anderes sein soll, dann zeig mir das. Betet für Jonathan, betet für Martin, für Aufgaben von Menschen, auch Schorsch als Gemeindeleiter, von denen ihr wisst, dass sie in Verantwortung sind. Aber betet auch für euren Dienst und sagt es ihm: Hier bin ich. Lass uns beten und ich schließe das mit dem Gebet von hier aus ab. Und Vater im Himmel, du rufst Frauen wie Pua zum Beispiel und Männer wie Mose. Du rufst Junge, so wie Jonathan, und Alte wie Egon. Du rufst hier durch die Reihen und berufst. Und wir danken dir, dass du dabei immer gute Absichten hast für uns. Dass es immer letztendlich in die Freiheit geht, dein Sklave zu sein. Das höhere Ehre als König über Land und Heere. Wirklich frei zu sein, das heißt nicht tun und lassen können, was wir wollen, sondern was du willst, deinen Willen zu verwirklichen in dieser Welt. Und danke, dass du uns damit hineinnehmen willst. Danke, dass du uns gebrauchen willst. Danke, Herr Jesus, dass du nicht nur den Anfang, sondern gemacht hast, dass du der Anfänger und Vollender bist des Glaubens, aber dass wir dennoch Teilhaber sein dürfen. Wir freuen uns auf das, was wir die nächsten Wochen, Monate erleben werden mit dir, weil wir dich fragen wollen von heute an: Was willst du, dass ich für dich tun kann? Wir wollen dir noch einmal gemeinsam sagen: Herr, hier bin ich, hier sind wir. Amen.